Hier im Stadtradio wird es jetzt Zeit für die öffentliche Ringvorlesung Forschung im Zeitalter der Extreme, Akademien und andere Forschungseinrichtungen im Nationalsozialismus. Wissenschaftler aus ganz Deutschland sind einmal in der Woche in der Aula am Wilhelmsplatz zu Gast und beleuchten mit verschiedenen Vorträgen die Entwicklung des Verhältnisses von etablierten Akademien und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zum Nationalsozialismus. Sie hören jetzt Sören Flachowski zum Thema die DFG, der Reichsforschungsrat und das Reichsamt für Wirtschaftsausbau als Forschungsbehörden im NS-System.
Ja, Herr Schapperer, vielen Dank für die netten Worte der Einführung. Sie sprachen von blinden Flecken. Ich hoffe, dass ich mich nicht als solcher heute erweise. Insofern, ich hoffe auf gespannte Diskussionen nach dem Vortrag. In der historischen Forschung dominierte lange Zeit die Auffassung einer ineffektiven Wissenschaftsorganisation während der NS-Diktatur. Maßgeblichen Anteil daran habe vor allem das Reichserziehungsministerium aufgrund seiner konzeptionslosen Wissenschaftspolitik und seiner nur sehr schwachen Durchsetzungskraft gehabt. Die wissenschaftsfeindliche Attitüde der nationalsozialistischen Führung und das heillose Kompetenzwirrwarr der Polykratie des NS-Herrschaftssystems hätten zudem zu einem unbeschreiblichen Verwaltungschaos und zu innovationsfeindlicher Geheimniskrämerei geführt. Die dadurch induzierten Reibungsverluste hätten eine zielgerichtete Umsetzung nationalsozialistischer Politikinhalte nur sehr schwer möglich gemacht. Zudem habe die Vielzahl der wissenschaftspolitisch aktiven Sonderstäbe zu einer Auflösung vormals funktionsfähiger, bürokratisch organisierter staatlicher Strukturen geführt. Kurzum, die für den NS-Staat typische mangelhafte Koordination der Forschung habe eine prioritätensetzende Forschungspolitik verhindert und zu Doppelarbeit und Zersplitterung geführt. Die groteske Ineffizienz der NS-Wissenschaftspolitik und ihre irrationalen Organisationsformen hätten es schließlich unmöglich gemacht, die Forschung für die Zwecke des Regimes zu mobilisieren. Diese klassische Sicht hat sich in den vergangenen Jahren oder 15 Jahren weitgehend, wenn nicht grundlegend, geändert. Vor allem die Projekte zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Nationalsozialismus haben unseren Blick auf die NS-Wissenschaftspolitik geschärft und neue Perspektiven eröffnet. So bildeten die Ergebnisse beider Projekte die Grundlage für weitergehende Forschung. Dabei hat vor allem der Zugriff über die Behördengeschichte in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, da sie überhaupt erst erlaubt, das Gewicht von Institutionen innerhalb des NS-Wissenschaftssystems abzuschätzen. So liegt abgesehen von Untersuchungen über einzelne Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen inzwischen auch über das Reichserziehungsministerium eine instruktive Gesamtdarstellung vor. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung mangelt es heute immer noch an zahlreichen institutionengeschichtlichen Untersuchungen vieler zentraler Reichsbehörden und ihrer regionalen Dependancen, aber auch an Studien zu den zahlreichen Sonderbehörden während der NS-Zeit. Neben wichtigen militärischen Forschungskomplexen fehlen Untersuchungen, die sich mit den in verschiedenen Reichsministerien angesiedelten Forschungsressorts auseinandersetzen, so etwa mit dem Reichsinn, dem Reichsverkehrs-, dem Reichsernährungs- oder dem Reichsostministerium. Selbst der Bereich der dem Reichserziehungsministerium unterstellten Institute weist immer noch viele blinde Flecken auf. Zudem mangelt es vielen Untersuchungen an einer systematischen Aufschlüsselung von Forschungsmitteln, was allgemeinere Aussagen über die Wissenschaftsfinanzierung im NS-System erschwert. Dabei macht allein schon die auf der Abbildung hier illustrierte Vielzahl der Institutionen deutlich, dass das Gewicht der multiplexen staatlichen Forschung und Forschungsförderung während der NS-Zeit wesentlich höher zu bewerten ist, als es die ältere Forschung glauben machen wollte. Entgegen den oftmals apologetisch gestimmten älteren Interpretationen haben viele der neueren Untersuchungen deutlich gemacht, dass die Beziehungen zwischen dem NS-Regime und der Wissenschaft wesentlich enger waren als lange Zeit angenommen. Deutlich wurde auch, dass die Nationalsozialisten trotz anti-intellektueller Ressentiments keineswegs wissenschaftsfeindlich waren, da auch sie wussten, wie sehr hochindustrialisierte Gesellschaften auf innovative Technologien angewiesen waren und welch grundlegende Bedeutung der Wissenschaft für die Durchsetzung ihrer kriegerischen Ziele zukam. Ebenso wurde die lange vorherrschende Auffassung einer chaotischen Wissenschaftspolitik im NS von einer ineffektiven Forschungsorganisation korrigiert. Das bezieht sich vor allem auf die Sichtweise, wonach die polykratischen Herrschaftsstrukturen des NS-Systems eine zielgerichtete Steuerung und Mobilisierung der Forschung verhindert hätten. Abgesehen davon, dass die deutsche Wissenschaftslandschaft auch vor 1933 durch eine schwer überschaubare Vielzahl von Institutionen und zum Teil von heftigen Kompetenzkonflikten gekennzeichnet war, wurden auch nach 1933 verschiedene, keineswegs erfolglose Versuche unternommen, die deutsche Forschung zu koordinieren. Massive Auseinandersetzungen ergaben sich dabei auf dem Gebiet der Forschungsförderung, die im Mittelpunkt des heutigen Vortrags steht. Hier stritten verschiedene Instanzen um die Richtlinienkompetenz bei der Steuerung der deutschen Forschung und um eine in ihrer Hand liegende Einbindung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen in die Zweckrationalität von Autarkiewirtschaft und Vierjahresplan. Im Fokus stehen heute mit dem Reichsforschungsrat und dem Reichsamt für Wirtschaftsausbau zwei der wichtigsten forschungsfördernden Institutionen, die verschiedenen Komplexen des NS-Wissenschaftssystems angehörten. Mit dem Reichsforschungsrat werde ich mich im ersten Teil meines Beitrages befassen, im zweiten Teil dann auf das Reichsamt für Wirtschaftsausbau und dessen Innovationsstrategien eingehen, bevor sich in meinem Fazit dann allgemeinere Überlegungen zur Forschungsorganisation und Forschungsförderung in der NS-Zeit anschließen. Damit komme ich zum ersten Teil meines Vortrags, der sich der Deutschen Forschungsgemeinschaft und insbesondere dem Reichsforschungsrat widmet. Die NSDAP verfügte zum Zeitpunkt ihres Machtantritts über kein ausgearbeitetes Wissenschaftsprogramm. Aber daraus zu schließen, dass der Wissenschaftsbereich eher ein Nebenkriegsschauplatz gewesen sei, geht an den Realitäten vorbei. Denn gerade in der Stabilisierungsphase des NS-Regimes entwickelte sich das gesellschaftliche Teilsystem Wissenschaft zu einem stark umkämpften Feld. So meldeten sich nach der sogenannten Machtergreifung viele Neuerer zu Wort, die sich für eine nach nationalsozialistischen Kriterien durchzuführende Zentralisierung des deutschen Wissenschaftssystems aussprachen und den Forschungsbetrieb verstärkt auf Probleme der Landesverteidigung und der Autarkie ausrichten wollten. Die zum Teil stark ideologisierten Neuordnungskonzepte gingen jedoch weniger auf Funktionsträger der Partei zurück. Vielmehr waren es Vertreter der Wissenschaft, der Ministerialbürokratie, der Industrie und des Militärs, die mit konkreten Vorschlägen hervortraten und wissenschaftspolitischen Gestaltungswillen signalisierten. Da die Petenten meist rivalisierenden Gruppierungen angehörten, gewannen diese Machtkämpfe zunehmend an Schärfe und wurden nicht selten mit offenem Visier geführt. Dies galt insbesondere für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die als Gremium zur Förderung länderübergreifender Spitzenforschung in Hochschulen und in außeruniversitären Einrichtungen von Beginn an im Fokus der Auseinandersetzung stand. Die DFG war vor dem Hintergrund des säkularen Krisengefühls, welches die Kriegsniederlage und der Zusammenbruch der alten Ordnung 1918 hervorgerufen hatten, aber auch vor allem aufgrund einer prekären Notlage der deutschen Wissenschaft 1920 gegründet worden. Führungseliten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hatten damals eine intensive Förderung der Forschung gefordert, wobei sie mit dem weit verbreiteten rhetorischen Vokabular des vor und nach 1930 dominanten revisionistischen Grundkonsenses argumentierten. Da die traditionellen deutschen Machtfaktoren Heer und Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung standen, erschien die Wissenschaft als letzter verbliebener Aktivposten für den wirtschaftlichen und machtpolitischen Wiederaufstieg Deutschlands. In der Folge lud die DFG ihre Interessen und ihre forschungspolitischen Strategien nationalistisch auf, was sich etwa in ihren ab Mitte der 1920er Jahre implementierten Schwerpunktprogramm zeigte, die nicht nur im Zeichen des Konkurrenzkampfes mit dem Ausland standen, sondern bis hin zu Geheimprojekten der Autarkie- und Rüstungsforschung reichten. Auch im Bereich der Geisteswissenschaften, so Patrick Wagner, kam es zu ähnlichen Schwerpunktbildungen der DFG, die versuchten, deutsche Dominanzansprüche in Europa mit historischen, linguistischen, volks- und kulturkundlichen Studien zu untermauern. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten stellte für die Klientel der DFG einen tiefen Einschnitt dar, denn innerhalb kurzer Zeit wurde etwa ein Fünftel der deutschen Hochschullehrer aus ihren Positionen vertrieben. Darüber hinaus leistete aber auch die DFG selbst einen wesentlichen Beitrag zur Diskriminierung und Ausgrenzung jüdischer Wissenschaftler. Denn in Anlehnung an die von der NS-Regierung verfolgte Politik der zwangsweisen Entlassung politisch oder rassisch missliebiger Personen legte ihre Führungsspitze im Juni 1933 eigeninitiativ fest, von sich aus keine Stipendien mehr an nichtarische Wissenschaftler mehr zu vergeben. Darüber hinaus suchte die DFG den ostentativen Schulterschluss mit dem NS-Regime, indem sie ihre Förderung nun verstärkt auf rüstungs- und autarkierelevante Fragestellungen ausrichtete. All diesen Bemühungen zum Trotz ging die Rechnung aber nicht auf, denn das die DFG tragende personelle Netzwerk, das immer noch vom Typus des spätwilhelminischen Ordinarius bestimmt wurde, zerfiel zu Beginn der 30er Jahre, da seine führenden Protagonisten von den Nationalsozialisten zum Rücktritt gezwungen wurden. Die sich anschließende, auf politischen Druck hin erfolgte Präsidentschaft des Radau-Antisemiten und Parteiaktivisten Johannes Stark währte jedoch nur kurz. Da er im Machtkampf mit dem am 1. Mai 1934 gebildeten Reichserziehungsministerium den Kürzeren zog und 1936 dem Chemiker Rudolf Menzel weichen musste. Die handstreichartige Übernahme der DFG durch das Reichserziehungsministerium stand im Zusammenhang mit dem von ihm verfolgten wissenschaftspolitischen Zielsetzungen. Das Ministerium unterstand dem NSDAP-Gauleiter von Südhannover-Braunschweig, Bernhard Rust. Dieser umgab sich mit einer Gruppe junger, ehrgeiziger, zumeist ausgebildeter Akademiker, die am Ende der etwa zweijährigen Aufbauphase des Ministeriums zentrale Schlüsselstellung im deutschen Wissenschaftsbetrieb besetzten. Diese Gruppe hochgradig vernetzter Wissenschaftsmanager, die sich zum Teil aus ihrer gemeinsamen Kampfzeit in Göttingen herkannten, einte das Pathos radikaler Sachlichkeit, ein ebenso radikaler Nationalismus sowie meist enge Verbindung zur SS oder zum Militär. Diese Gruppe strebte nach einer umfassenden Kontrolle und Aufsicht über den gesamten Wissenschaftsbetrieb, was durch die Schaffung einer Reichsakademie der Forschung verwirklicht werden sollte. Dieses Konzept zielte neben der Verreichlichung der Hochschulverwaltung darauf ab, die kulturpolitischen Länderpartikularismen und den Selbstverwaltungsanspruch wissenschaftlicher Einrichtungen wie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft oder der DFG aufzuheben und eine staatlich kontrollierte Reichsforschung auf zentraler Ebene zu installieren. Dabei kooperierte das Ministerium eng mit dem Heereswaffenamt, das angesichts der vehement expandierenden Luftfahrtforschung Görings und seiner im Aufbau begriffenen Vierjahresplanbehörde Handlungsbedarf erblickte, um den Einfluss der Wehrmacht auf die Forschung weiter zu stärken. Als Hitler im August 1936 den Vierjahresplan verkündete, ergriff Rust daher im März 1937 die Initiative zur Gründung des Reichsforschungsrats, dessen Leitung der Chef des Heereswaffenamtes, General Karl Becker, übernahm. So wie durch den Vierjahresplan die Konzentration der Industrie auf die Kriegswirtschaft eingeleitet wurde, so war mit der Gründung des Reichsforschungsrates beabsichtigt, das Primat der kriegsrelevanten Forschung in den Natur- und Technikwissenschaften zu verankern. Damit wurde die DFG in zwei Ebenen aufgeteilt. Zum einen in den Reichsforschungsrat, der eben jene Forschungsfelder in den Natur- und Technikwissenschaften, der Medizin und der Landbauwissenschaft betreute, die den expansiven und gesellschaftsbiologischen Zielen des NS-Regimes dienlich waren. Daneben bestand aber auch die DFG weiter, die nun zum einen als Verwaltungsstelle des RFR fungierte, sich zum anderen aber auch der Förderung der Geisteswissenschaften annahm. Die Aufgabe der bisherigen DFG-Fachausschüsse übernahmen nun die Fachspartenleiter des RFR, deren Befugnisse weit über die nur beratenden Funktionen der ehemaligen DFG-Fachausschüsse hinausgingen. Denn ihren Gutachten kam nun eine entscheidende Bedeutung zu. Damit verfügten sie über eine enorme Machtfülle, da sie eine weitgehende Kontrolle über die inhaltliche Ausrichtung der von ihnen betreuten Forschungsfelder ausübten. Bei der Auswahl der Fachspartenleiter spielten neben vorrangig fachlichen auch politische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Die meisten von ihnen gehörten der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen an. Die weltanschauliche Nähe zum Nationalsozialismus war verbunden mit privilegierten Beziehungen in die Leitungsebene des Reichserziehungsministeriums oder zum Heereswaffenamt. Vor allem aber verfügten die Fachspartenleiter über Ressourcen in Form enger Kooperationsbeziehungen zu Institutionen des Regimes, der Wehrmacht oder der Industrie, aber auch über eine jeweils eigene Hausmacht innerhalb der Forschungslandschaft, sei es in Gestalt der von ihnen geleiteten Institute, sei es in Form der durch sie kontrollierten Forschungsverbünde. Schließlich zeichneten sich die Fachspartenleiter noch durch ein besonderes Kriterium aus. Sie waren auffällig jung. Die meisten stammten aus der jungen Frontgeneration, also der Gruppe der zwischen 1890 und 1900 Geborenen, die den Ersten Weltkrieg als Soldaten erlebt hatten und als die eigentlichen Träger des so viel diskutierten Fronterlebnisses galten. Die zweite, jüngere Gruppe rekrutierte sich aus der Kriegsjugendgeneration, also der Kohorte der zwischen 1900 und 1910 Geborenen. Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, verbanden sich bei der Besetzung der einflussreichen Positionen der Fachspartenleiter politische mit generationellen Motiven. Auch wenn dem Konzept der Generationalität das Problem anhaftet, dass die Verallgemeinerung dem Einzelfall nicht immer gerecht wird, verschmolzen die Fachspartenleiter, wie Helmut Meyer treffend formulierte, in ihrer politischen Stoßrichtung jedoch zu jener Generation des Unbedingten, die als Revisionisten von Versailles wesentlich für die Rechtslastigkeit der Hochschulen vor 1933 verantwortlich waren. Nicht mehr die Älteren, noch dem Geist des Kaiserreichs habituell anhängenden Gelehrten, sondern die durch Kriegs- und Nachkriegszeit geprägten 30- und 40-Jährigen bestimmten nun das Bild. Es wäre aber falsch anzunehmen, mit dieser Verjüngung und Politisierung sei durchweg ein fachlicher Niedergang verbunden gewesen. Fachliche Exzellenz und nationalsozialistischer Radikalismus schlossen sich, wie die Erfahrungen zeigen sollten, durchaus nicht aus. Die Fachsparten und die Programmatik des Reichsforschungsrates deckten das gesamte Spektrum der Natur- und Technikwissenschaften ab, womit ja über die Schwerpunktlegung anderer Komplexe der Rüstungsforschung, etwa der Luftwaffe oder des Vierjahresplans, hinausging. Lange Zeit wurde das Anwachsen der verschiedenen Forschungsorganisationen als Beleg für die Antagonismen der kriegs- und rüstungsrelevanten Forschung gewertet. Es hat aber den Anschein, dass sich das NS-Wissenschaftssystem vielmehr durch eine komplementäre Forschungsförderung auszeichnete, indem die einzelnen Geldgeber, wie der Reichsforschungsrat, das Reichsamt für Wirtschaftsausbau, die Wehrmacht und die einzelnen Ministerien, auf spezifischen, sich gegenseitig ergänzenden Feldern agierten, sich in einigen Bereichen aber auch auf eine Mischfinanzierung kostenintensiver Großprojekte verständigten. Allerdings war das Konzept des Reichsforschungsrats besonders breit angelegt, denn seine fächerübergreifende Ausrichtung war nicht auf ein spezifisches Forschungsfeld, sondern auf die gesamten Bedürfnisse der Wehrhaftmachung Deutschlands ausgerichtet. Dieses Spektrum reichte von der Züchtung winter- und dürreresistenten Getreides über die Kolonialforschung und Wehrmedizin bis hin zur Erschließung neuer Rohstoffvorkommen und der Projektierung von harten Rüstungsgütern wie Radargeräten, Torpedos, Kampfstoffen, Legierung für Geschosse, Panzer und Flugzeugmotoren. Mit seinem sich auf nahezu alle Forschungsgebiete erstreckenden Förderprofil erwies sich der Reichsforschungsrat somit als eine zentrale Finanzierungsstelle für genau jene Forschungsprogramme, die für die Expansionsziele des NS-Regimes wichtig waren. Zu diesem Zweck habe ich hier eine kleine Grafik vorbereitet, die die Fachgebiete, die Schwerpunkte der Forschungsförderung im Bereich der DFG im diachronen Längsschnitt von 1928 bis 1943 aufweist. Und dann sieht man eben ganz klar, hier, ich hoffe, das kann man farblich erkennen, dass beispielsweise hier blau unterlegt die Landbauwissenschaften im Vergleich zur Weimarer Republik in der NS-Zeit, insbesondere ab 1938, den eigentlichen Förderschwerpunkt innerhalb der DFG, also der Reichsforschungsrat, Förderung markieren. Der zweite wesentliche Schwerpunkt, hier gelb hinterlegt in der NS-Zeit, sind die Natur- und Technikwissenschaften, die ich jetzt nochmal, ich entschuldige dies, das ging aber nicht besser, das sind die einzelnen Fachsparten des Reichsforschungsrates. Und hier sieht man, wir können vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren, dass beispielsweise hier blau hinterlegt die Physik in der ersten Zeit, also bis 1941, einen Förderschwerpunkt markierte, während sich stringent hier braun hinterlegt die Chemie als Schwerpunkt etabliert und ganz zum Schluss dann eben die Elektrotechnik. Das sind sozusagen die Förderschwerpunkte innerhalb des Reichsforschungsrats. Der vom RFR geförderte Wissenschaftler agierten aber auch auf Feldern, die in unmittelbaren Zusammenhang mit der NS-Eroberungspolitik standen. Ein Teil der Arbeiten diente der künftigen Gestaltung eines germanisierten nationalsozialistischen Europas und war somit letztlich Forschung im Dienst von Expansion, Volkstums- und Rassenpolitik. Dies gilt vor allem für die vom RFR und von der DFG unterstützte Begleitforschung zum Generalplan Ost, der die ethnische Homogenisierung großer Teile Osteuropas durch Umsiedlung der lokalen Bevölkerung und Ansiedlung von Deutschen vorsah. Dies traf aber auch jene Forschung zu, die vorrangig der Nahrungsfreiheit oder der landwirtschaftlichen Neustrukturierung der besetzten Ostgebiete und somit vermeintlich unpolitischen Zielen dienten. Indem aber Ernährungswissenschaft und Raumordnung direkt mit der Vertreibung und Unterdrückung oder wie im Falle der Juden mit der Ermordung der in Osteuropa lebenden Menschen verknüpft wurden, standen die vom RFR und von der DFG finanzierten Forschungsvorhaben im unmittelbaren Zusammenhang mit der NS-Eroberungs- und Vernichtungspolitik. Dies gilt auch für die Forschung auf dem Gebiet der Erbgesundheitspolitik, für die in Kooperation mit dem Reichsgesundheitsamt und dem Reichskriminalpolizeiamt geförderten Untersuchungen über sogenannte Asoziale und Zigeuner sowie für die verbrecherischen Humanexperimente in den Konzentrationslagern. Der Selbstmord des RFR-Präsidenten General Becker im April 1940 löste neue Bestrebungen aus, die auf eine Umstrukturierung der bestehenden Forschungsorganisation abzielten. Darauf wird im Zusammenhang mit dem Reichsamt für Wirtschaftsausbau noch einzugehen sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die dadurch ausgelöste Reorganisation des Reichsforschungsrates nicht auf sein angebliches Versagen, sondern auf die Bemühungen divergierender Interessengruppen zurückging, die das durch den Tod Beckers entstandene Machtvakuum besetzen wollten. Im Ergebnis der Auseinandersetzung wurde der Reichsforschungsrat im Mai 1942 der Präsidentschaft Görings unterstellt, der neben seinen Funktionen als Chef der Luftfahrt und der Vierjahresplanforschung nunmehr auch zum Wissenschaftsdiktator aufstieg. Der Neuformierung des Reichsforschungsrats lag aber nicht die Absicht zugrunde, eine auf eine einzige Spitze zulaufende wissenschaftspolitische Kommandostruktur zu schaffen, sondern kriegswichtige Forschungsvorhaben zu fördern, zu koordinieren und den ressortübergreifenden Erfahrungsaustausch zu optimieren. Aus diesem Grund erfuhr er durch die von Hitler im Juni 1942 per Gesetz eingeleitete Reorganisation eine deutliche Kompetenzerweiterung. Zum einen bildeten sich mit problemorientierten Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Fachsparten im Reichsforschungsrat nun ähnliche Strukturen heraus, wie sie etwa in Görings Luftfahrtforschung oder im Reichsamt für Wirtschaftsausbau bestanden. In die Arbeitsgruppen der Fachsparten wurden neben Wissenschaftlern auch Vertreter aus Staat, Industrie und Militär eingebunden. Zum anderen wurden die schon im ersten Reichsforschungsrat aufgebauten institutionsübergreifenden Kooperationsverhältnisse intensiviert. Gerade in dieser Hinsicht gewann der Reichsforschungsrat nun an Bedeutung, da viele seiner Vertreter in verschiedene Lenkungsgremien der Mittelinstanz eingebunden waren. Für dieses das NS-Wissenschaftssystem durchgängig kennzeichnende Prinzip stand beispielsweise der Fachspartenleiter für Eisen und Stahl, Friedrich Körber, der zugleich in den folgenden auf der Folie abgebildeten Gremien und Ämtern wirkte. Der RFR erwies sich demnach als ein wichtiger Bestandteil des Beziehungsgeflechts interinstitutioneller Querverbünde zur Optimierung der kriegs- und rüstungsrelevanten Forschung. Eine wichtige Neuerung markierte die Berufung von Bevollmächtigten, die durch die vom RFR nun gewissermaßen auch Schwerpunkte innerhalb der Forschung definiert wurden. Auch wenn sich dadurch nichts an seiner weitgehend inaktiven Förderpraxis änderte. Die Bevollmächtigten wurden an Brennpunkten der Wehr- und Rüstungsforschung eingesetzt, um anstehende Problemlagen mittels kurzzeitiger Mobilisierung umfangreicher Ressourcen und Mittel zu lösen. Anders als die Fachspartenleiter konzentrierten sie sich auf hochspezialisierte Bereiche, so etwa die Fernsteuerungstechnik, die Radar, die Fett, die Krebs- oder die Faserstoffforschung. Abgesehen davon, dass der RFR nun auch in finanzieller Hinsicht wesentlich besser gestellt war, wurden in seiner Organisationsstruktur zusätzlich neue Elemente implementiert. So zeichnete er nun auch für die Vergabe von Dringlichkeitsstufen verantwortlich. Die Dringlichkeitsstufen stellten eine gänzlich neuartige Ressource für die Forschung dar. Sie zu erhalten war in vielen Fällen weit wichtiger als etwa finanzielle Mittel. Denn nur mit dem Nachweis der unmittelbaren Kriegswichtigkeit eines Projekts war es inzwischen möglich, Personal sicherzustellen und das für die Forschung notwendige Material zu erhalten. Darüber hinaus existierte bis 1943 keine zentrale Instanz, die sich darum bemühte, wissenschaftliche Fachkräfte vor der Einziehung zum Militär zu schützen oder sie von der Wehrmacht freizustellen. Auch dies änderte sich mit der Reorganisation des RFR, in dem nun ein Planungsamt entstand, das sich weitgehend erfolgreich um die Freistellung wissenschaftlichen Personals vom Kriegsdienst bemühte. Darüber hinaus wurde im RFR mit Hilfe verschiedener Informationspools ein System zentraler Informationssammlung und Verteilung errichtet, um Staat, Wehrmacht und Wissenschaft über die Forschungsentwicklung in den Feindstaaten und in Deutschland selbst auf dem Laufenden zu halten. Durch diese Maßnahmen ermöglichte der Reichsforschungsrat insgesamt eine rüstungspolitisch funktionale, immer engere Verbindung zwischen Politik, Wissenschaft und Militär, was zumindest in struktur- und verwaltungstechnischer Hinsicht den Schluss zulässt, dass die Effektivität der eines Forschungsorganisation weitaus höher einzuschätzen ist, als es lange Zeit angenommen wurde. Dies lässt sich auch an der Entwicklung und Anatomie einer weiteren Behörde festmachen, die ein ganz anderes Konzept der Forschungsförderung verfolgte, womit ich nun zum zweiten Teil meines Beitrags komme, der sich dem Reichsamt für Wirtschaftsausbau widmet. Mit der Geschichte dieser Behörde ist der Name Karl Krauchs untrennbar verbunden. Krauch war nicht nur der führende Experte für die synthetische Treibstoffproduktion bei der IG Farben, sondern seit 1936 auch eine feste Größe in der nationalsozialistischen Industriepolitik. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der IG Farben trug er maßgebliche Verantwortung für den Zwangsarbeitereinsatz seines Konzerns und für die Hölle von Auschwitz-Monowitz. Darüber hinaus spielte er als einer der führenden wirtschaftspolitischen Funktionseliten eine zentrale Rolle bei der Planung und Durchführung der Autarkieprogramme des Vierjahresplans. Denn in seiner Doppelfunktion als Generalbevollmächtigter für Sonderfragen der chemischen Erzeugung und als Leiter des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau war er der Dirigent der chemischen Rüstung Deutschlands. In der historischen Forschung ist Krauchs Rolle als führender Wirtschaftsmanager des Dritten Reiches und Chemiebevollmächtigter des Vierjahresplans heute unumstritten. Allerdings konzentrierten sich die Wirtschaftshistoriker in erster Linie auf seine Schlüsselrolle für den Ausbau der kriegswichtigen Basisindustrien. Dagegen wurde weitgehend ausgeblendet, dass die für die autarke Wehrwirtschaft grundlegende Lösung des deutschen Rohstoffproblems auf der Basis einer umfassenden Mobilisierung der Forschungsressourcen erfolgen sollte. Ebenso verweist Helmut Mayer zu Recht darauf, dass der Gedanke der wissenschaftsbasierten Stärkung der deutschen Wehr- und Wirtschaftskraft bereits im Entstehungskontext des Vierjahresplans eine zentrale Rolle spielte. Bereits eine Woche nach seinem Machtantritt am 8. Februar 1933 machte Hitler im Kabinett deutlich, dass die nächsten Jahre der Wiederwehrhaftmachung des deutschen Volkes gewidmet sein müssten. Diesem Leitgedanken folgend wurde der Rüstung und allen an ihr beteiligten Wirtschaftsbereichen absoluter Vorrang eingeräumt und verschiedene Maßnahmen zur Lenkung der Wirtschaft ergriffen. Angesichts der für Deutschland deplorablen Blockadeerfahrung des Ersten Weltkriegs markierte die Schaffung einer autarken, das heißt blockadefesten Wirtschaft, das Ziel wirtschaftspolitischen Handelns. Die von der Regierung ergriffenen rüstungswirtschaftlichen Maßnahmen schufen jedoch Probleme, da mit der Wiederbeschäftigung die Nachfrage im Konsumptions- und Nahrungsmittelbereich anstieg, gleichzeitig aber auch der Rohstoffbedarf der rüstungsrelevanten Industriesektoren rapide zunahm. Den sich daraus ergebenden Versorgungsproblemen sollte der von Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht 1934 verkündete neue Plan entgegenwirken, der über eine staatliche Reglementierung der Außenwirtschaft auf eine Exportförderung abzielte. Aufgrund protektionistischer Tendenzen auf dem Weltmarkt gelang es jedoch nicht, genügend Devisen für die immensen Rohstoffeinkäufe zu erwirtschaften. Daraus ergab sich nicht nur ein gewaltiges Devisendefizit, der durch die Aufrüstung angeheizten Industrie fehlte es auch an wichtigen Grundstoffen. So sahen sich die NS-Wirtschaftsplaner vor die Wahl gestellt, entweder das Tempo der Aufrüstung zu verlangsamen und das Exportvolumen zu steigern, oder aber in Deutschland selbst Kapazitäten zur Produktion synthetischer Rohstoffe oder Ersatzstoffe zu schaffen. Da für Hitler und die Wehrmacht eine Verlangsamung der Aufrüstung nicht in Frage kam, entschied man sich für den Weg der chemischen Synthese und richtete die Rüstung nun auf ein zeitlich begrenztes Ziel aus. Um die Krise zu bewältigen, beauftragte Hitler Göring im April 1936 mit der Prüfung und Anordnung aller erforderlichen Maßnahmen zur Besserung der Rohstoff- und Devisenlage. Göring ordnete daraufhin die Bildung eines Rohstoff- und Devisenstabes an, der die Abkehr vom bis dahin geltenden wirtschaftspolitischen Paradigma der wirtschaftlichen Verträglichkeit der Aufrüstung einleitete. Im Rohstoff- und Devisenstab wurden Pläne zur Einsparung von Devisen im Außenhandel sowie durch die Ausweitung der innerdeutschen Rohstofferzeugung diskutiert. Damit bahnten sich aber nicht nur in wirtschaftspolitischer Hinsicht wichtige Veränderungen an, von hier gingen auch in wissenschaftspolitischer Hinsicht bedeutsame Impulse aus. Um alle Möglichkeiten... Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die zu einer Devisenentlastung der deutschen Wirtschaft auf heimischer Rohstoffbasis beitragen konnten, wurde innerhalb des Stabes eine Abteilung für Forschung und Entwicklung eingerichtet, deren Leitung Karl Krauch übernahm. Seine Ernennung war keineswegs zufällig. Der IG-Manager unterhielt seit 1933 Verbindung zum Luftfahrtministerium, das Krauch im Interesse der Flugbenzin- und Buna-Herstellung durch die IG Farben regelrecht hofierte. Krauch zählte innerhalb der einflussreichen IG zu den energischsten Verfechtern der Benzinsynthese und hatte verschiedene Planungen für den Mineralölsektor erstellt, die stets auf den Kriegsfall ausgerichtet waren und somit den Interessen Görings entgegenkamen. Als autarkiepolitischer Think Tank, so Titus Kockel, wurde die Forschungsabteilung zur wichtigsten Sektion des Rohstoffstabes. In Kooperation mit Industrie, Wissenschaft und Militär veranlasste sie im Sommer 1936 umfassende Planungsarbeiten zum Ausbau der deutschen Rohstoffwirtschaft und ihrer Mobilisierung für den Kriegsfall. In diese Planung wurden auch die staatlichen und industriellen Forschungseinrichtungen einbezogen. Den militärischen Technokraten des Rohstoffstabes war demnach bewusst, dass der geplante Wirtschaftsausbau ohne die Problemlösungskompetenz der Forschung nicht zu meistern war. Die Arbeiten des Rohstoff- und Devisenstabes konnten aber nicht verhindern, dass sich die Krise der Außen- und Rüstungswirtschaft im Sommer 1936 zuspitzte und in ein neues und entscheidendes Stadium trat. Im Ergebnis dessen erstellte Hitler im August 1936 eine wirtschaftspolitische Denkschrift, in der er die Forderung erhob, die deutsche Wirtschaft müsse in 4 Jahren kriegsfähig und die Wehrmacht einsatzfähig sein. Die Denkschrift bildete die Grundlage für den am 9. September 1936 verkündeten 4-Jahres-Plan, der den entscheidenden Schritt zur wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung Deutschlands markierte. Durch ein gut 5 Wochen später erlassenes Gesetz wurde Hermann Göring Mitte Oktober 1936 mit der Durchführung des 4-Jahres-Plans beauftragt. In dieser Funktion schuf sich Göring einen gänzlich neuen Verwaltungsapparat, wobei er sich auf seinen schon im Rohstoff- und Devisenstab rekrutierten Mitarbeiterkreis stützte. Zur Lösung der gestellten Aufgaben wurden 7 Geschäftsgruppen gebildet, die sich mit allgemeinen wirtschaftlichen Problembereichen auseinandersetzten. Das Herz der gesamten 4-Jahres-Plan-Organisation bildete das Amt für deutsche Rohen Werkstoffe, das im Oktober 1936 aus dem Rohstoff- und Devisenstab hervorging. Gesundheit. Das Rohstoffamt war für die Produktion industrieller Rohstoffe, die Planung und Fabrikation deutscher Ersatzstoffe, die Koordination und Förderung der dafür notwendigen Forschungsaufgaben und den Ausbau der deutschen Mineralölwirtschaft verantwortlich. Seine Zuständigkeit reichte demnach von der Forschung und Planung bis hin zur Errichtung von Produktionsanlagen. Aufbauend auf den Erfahrungen des Rohstoff- und Devisenstabes wurde auch im Rohstoffamt eine Forschungsabteilung eingerichtet, deren Leitung Krauch übernahm. Wie in anderen Bereichen der NS-Herrschaft berief man somit auch in der 4-Jahres-Planbehörde natur- und technikwissenschaftlich geschulte Experten in zentrale Steuerungspositionen. Darüber hinaus gestattet ein Blick auf die Struktur dieser Forschungsabteilung einen von der historischen Forschung lange Zeit vernachlässigten Rückschluss. Denn wie Helmut Meyer unlängst deutlich machte, umfasste die Abteilung mit 9 Gruppen und nicht weniger als 32 Referaten 37% aller Referate des Rohstoffamtes und erwies sich somit weitaus bedeutender als jede andere Abteilung. Die neue Behörde war demnach vor allem ein Amt zur Koordination und Finanzierung der Erforschung und Entwicklung deutscher Roh- und Werkstoffe. Von einer weit ausgreifenden Forschungspolitik kann im ersten Jahr des 4-Jahres-Plans aber nur bedingt gesprochen werden, denn die Abteilung Krauchs war in erster Linie mit den Arbeiten an der Gesamtplanung für den 4-Jahres-Plan beschäftigt, von der bis Ende 1937 insgesamt 4 Fassungen vorgelegt wurden. Die Ergebnisse dieser Planung wurden Industrie und Wissenschaft im Rahmen vertraulicher Vorträge präsentiert, in denen nicht nur konkret einzuleitende Austauschmaßnahmen auf den einzelnen Rohstoffgebieten angesprochen, sondern auch langfristige Forschungsaufgaben definiert wurden. Hier zeigte sich bereits ein deutlicher Unterschied zur Förderpolitik des Reichsforschungsrates. Während der RFR weitgehend passiv reaktiv agierte, seine Fördermittel also aufgrund von an ihn herangetragenen Projektanträgen ausschüttete, zeichnete sich das Reichsamt für Wirtschaftsausbau von Beginn an durch eine aktive Forschungsplanung aus. Zudem zeichnete sich ab, dass Krauch nicht nur Zielvorgaben für den Ausbau der deutschen Rohstoffwirtschaft entwarf, sondern auch die Absicht verfolgte, alle Forschungseinrichtungen unter seine Kontrolle zu bringen und ein Forschungsmonopol zu etablieren. Diese Bestrebungen korrespondierten mit Görings Absicht, dem Reichswirtschaftsministerium weitere Kompetenzen zu entziehen und diese im Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe zu bündeln. Der Chef des Amtes forderte sogar, den 4-Jahres-Plan zur alleinigen wirtschaftspolitischen Entscheidungsinstanz zu machen und das Amt selbst zu einem Reichsrohstoffamt auszubauen. Die 4-Jahres-Plan-Organisation blähte daher schnell zu einer Mammutbehörde, ja zu einem zweiten Wirtschaftsministerium auf. Der Konkurrenzkampf wurde erst beigelegt, als Reichswirtschaftsminister Schacht im November 1937 zurücktrat und Hitler Göring die Vollmacht zur Neuordnung des Ministeriums erteilte. Im Februar 1938 wurde die gesamte 4-Jahres-Plan-Organisation daraufhin einer Revision unterworfen. Die 4-Jahres-Plan-Behörde wurde dabei zwar deutlich verkleinert, blieb aber weiterhin übergeordnete Befehlsstelle im Rahmen der Wirtschaftspolitik. Die Aufgaben des aufgelösten Amtes für deutsche Roh- und Werkstoffe wurden nun zwischen dem Reichswirtschaftsministerium und der neu gegründeten Reichsstelle für Wirtschaftsausbau aufgeteilt. Die Reichsstelle, die im Dezember 1939 zum Reichsamt erhoben wurde, und unterstand der Aufsicht des Reichswirtschaftsministeriums und zeichnete für alle Forschungsaufgaben sowie für die Planung und Durchführung rohwirtschaftlicher Fragen verantwortlich. Die Federführung übernahm in all diesen Bereichen erneut Karl Krauch, dem auch ein eigener Forschungsetat zur Verfügung stand. Hier habe ich eine Tabelle vorbereitet, die die Forschungsausgaben des Reichsforschungsrates, des Reichsamtes und des Reichsluftfahrtministeriums auflistet, als Beispiele für die staatliche Forschungsförderung. Daneben ein Beispiel für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als der größten wissenschaftlichen Einrichtung des Reiches und drei Industrieunternehmen und deren Forschungskomplexe in Zahlen mal gefasst. Aufbauend auf seinen Vollmachten und den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln strebte Krauch nach einem großzügigen Ausbau der Forschung. Zu diesem Zweck beschritt er drei verschiedene Wege. Der erste bestand im Aufbau eines klassischen Förderverfahrens, vergleichbar mit den Normalverfahren der DFG und des RFR. Die Allokation der Mittel, die dem RWA vom Reichswirtschaftsministerium zugewiesen wurde, erfolgte auf der Grundlage eines Forschungsprogramms, das die Schwerpunkte und Zielsetzungen im Bereich Forschung und Entwicklung festlegte. Um Ihnen mal zu verdeutlichen, wie so ein Forschungsprogramm aussah, habe ich hier den Forschungsplan des Reichsamtes für 1940 zusammengestellt. Auf der linken Seite sieht man die einzelnen Forschungs- und Förderschwerpunkte, also hier ein Beispiel Lacke und Harze zum Beispiel. Auf der anderen Seite habe ich zwei Bereiche hier rot markiert, mal rausgenommen, damit man eine Vorstellung hat, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Also in dem ersten Gebiet sieht man eben beim Sachgebiet Motorisierung, dass eben die Entwicklung von sogenannten Gasgeneratoren einen Schwerpunkt in der Forschungsförderung markierte. Und unten habe ich noch ein Beispiel aus dem Gebiet Kohle und Torf, wo ähnliche Fragen bearbeitet wurden. In der historischen Innovationsforschung wird der Aufbau von Forschungseinrichtungen als maßgebliche Innovationsstrategie des Staates beziehungsweise als Hauptelement des nationalen Innovationssystems angesehen. Denn Verwaltungen und Hochschulen sowie auch Unternehmen können auf das dort generierte Wissen zurückgreifen. Insofern kam dem zweiten Standbein der Forschungsförderung des RWA eine besondere Bedeutung zu, denn hierbei handelte es sich um die Schaffung sogenannter Vierjahresplaninstitute, die Forschungsaufgaben im allgemeinen Staatsinteresse durchführen sollten. Bei diesen Instituten handelt es sich in der Regel um bereits existierende Forschungseinrichtungen, die mit dem Vierjahresplan-Label versehen und vom RWA finanziert und kontrolliert wurden. Die ersten Vierjahresplan-Institute entstanden 1938, es folgten jedoch schnell weitere, sodass sich ihre Zahl bis 1943 auf 35 erhöhte. Über die Tätigkeit und Arbeitsprogramme dieser Vierjahresplaninstitute sind wir bisher nur spärlich unterrichtet. Es hat aber den Anschein, dass sie sich meist speziellen Problemen der Surrogatforschung zuwandten und eine hohe Kriegs- und Rüstungsrelevanz besaßen. Die Untersuchung des Vierjahresplaninstituts für Zellstoff- und Papierchemie in Darmstadt beispielsweise widmeten sich verschiedenen Aufschlussverfahren des Holzes und der Veredelung von Zellstoffen zur Herstellung von Austauschstoffen für Baumwolle. Ebenso wichtig waren Forschungen zur Verbesserung der Ausbeute beim Nitrieren von Zellstoff, die für die Sprengstofferzeugung hohe Bedeutung besaßen. Andere Institute widmeten sich dagegen der biotechnologischen Abfallverwertung, so etwa der Herstellung von Nährhefen als Sulfidablaugen, um die sogenannte Eiweißlücke im Bereich der Ernährungswirtschaft zu schließen. Wieder andere Institute konzentrierten sich auf unmittelbar rüstungsrelevante Probleme, so etwa auf die Entwicklung von Infrarot-Sichtgeräten oder die Entstörung deutscher Radargeräte. Die Untersuchungen des Vierjahresplaninstituts für Lederforschung spielten sowohl für die Ausrüstung der Wehrmacht als auch für die Konsumgüterindustrie eine zentrale Rolle. Im Mittelpunkt stand der sozialpolitisch sensible Bereich der Schuhherstellung und die Aufgabe der Forschung, lederähnliche Ersatzstoffe zu entwickeln, um Rohhäute für die Produktion von Wehrmachtstiefeln zu reservieren. Wie Anne Sudrow zeigt, kam es im Rahmen der vom Reichsamt finanzierten Gemeinschaftsforschung zu einer Umstellung der Produktion mit natürlichen Rohstoffen auf synthetische Materialien. Dabei gelang es, die unzureichende Versorgung mit Rohhäuten erfolgreich durch Funktionssurrogate für den Zivilbedarf zu kompensieren und bis 1943 den Bedarf an Leder für die Herstellung von Wehrmachtstiefeln zu befriedigen. Der Preis für die Erreichung dieses Ziels war allerdings hoch. Denn die Werkstoffforschung wurden von einer neuartigen Form der Gebrauchswertprüfung flankiert, die auf dem Prinzip von Trageversuchen beruhte. Seit 1940 finanzierte das Reichsamt eine Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen, auf der ein mörderisches Programm der Werkstoffforschung ablief, das ein Beispiel für die Entgrenzung der Wissenschaft in der NS-Zeit darstellte. Das dritte Standbein der Forschungspolitik des Reichsamtes bildeten neben den Vierjahresplaninstituten seine ab 1940 entstehenden Arbeitsgemeinschaften. Das sind die Vierjahresplaninstitute, die mutig Ihnen jetzt nicht zu. Das sind die Arbeitsgemeinschaften. Den Hintergrund hierfür bildete das Bestreben Grauchs im Bereich der Vierjahresplanforschung, einen wissenschaftlich-technischen Erfahrungsaustausch zwischen den Hochschulen und der chemischen Industrie zu etablieren. Ähnlich wie die Vierjahresplaninstitute standen auch die Arbeitsgemeinschaften des RWA unter der Kontrolle Grauchs, der sich das Recht vorbehielt, ihre Teilnehmer persönlich zu benennen. Mit den Arbeitsgemeinschaften verfolgte Grauch das Ziel, die privatwirtschaftlichen Schranken der Geheimhaltung zu überwinden und einen ressortübergreifenden Problem- und Wissenstransfer zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen Wissenschaft, Wirtschaft, Staat und Militär zustande zu bringen. Die Teilnehmerlisten der Arbeitstagung deuten darauf hin, dass das Gros der in Frage kommenden Fachleute aus Industrie und Wissenschaft in diese Arbeitsgemeinschaften eingebunden war und auf diese Weise Aufgaben der Wirtschaft an die Hochschulen herangetragen wurden. Als Beispiel habe ich hier wahllos herausgegriffen die erste Tagung der der Arbeitsgemeinschaft Teerverwertung. Wichtig ist in dem Fall hier nur auf der linken Seite, dass eben die Institutionen aus Staat, Industrie und Wissenschaft eben vertreten waren. Und das ist genau der Punkt. Die Kommunikation zwischen diesen Teilsystemen wird über solche Institute oder solche Organisationsgremien eben ermöglicht. Über diese Arbeitsgemeinschaften kontrollierte das Reichsamt seit 1940 die chemische und verfahrenstechnische Forschung in Industrie und Hochschule. Hieraus leitete Grauch den Anspruch einer in seiner Hand liegenden zentralisierten Forschungssteuerung ab, die sich nun nicht mehr nur auf die chemische, sondern auf die gesamte Forschung im Reich erstrecken sollte. Dieser Machthunger richtete sich vor allem gegen das Reichserziehungsministerium. Den ersten Schritt in diese Richtung markierte Grauchs Versuch, nach dem Tod seines Mentors Karl Bosch im April 1940 selbst dessen Nachfolger als Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft anzutreten. Nach dem Selbstmord des RFR-Präsidenten lancierte Grauchs Umgebung verschiedene Denkschriften, die denunziatorische Angriffe gegen den Reichsforschungsrat und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft enthielten und beiden Instituten mittels gezielter Fehlinformationen ein angebliches Versagen vorwarfen. Mit diesen Invektiven verfolgte Grauch die Absicht, den Reichsforschungsrat zu übernehmen und die KWG in einer seiner Kontrolle unterstehenden Hermann-Göring-Gesellschaft aufgehen zu lassen. Diese Angriffe stießen jedoch auf Widerstand. Vor allem der Chef der Vereinigten Stahlwerke und Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Albert Vögler, trat Grauch entgegen und insistierte mit Rückendeckung Speers darauf, die kriegs- und rüstungsrelevante Forschung über das Rüstungsministerium zu steuern. Da sich auch Göring im Zuge der Reorganisation seiner Luftfahrtforschung mit ganz ähnlichen Fragestellungen beschäftigte, trafen Speer und der Reichsmarschall im Mai 1942 die Entscheidung, Göring den Reichsforschungsrat zur konzentrierten Förderung der Forschung zu unterstellen. Im Ergebnis dessen blieb nicht nur die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dem Einfluss Grauchs entzogen, sondern erfuhr vor allem der Reichsforschungsrat einen erheblichen Bedeutungszuwachs, und zwar auf Kosten des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau. So legte Göring beispielsweise 1944 fest, dass für die Ziele des Vierjahresplans neu zu gründende Forschungsinstitute fortan nur noch unter dem Dach des RFR einzurichten seien, statt wie bisher Vierjahresplaninstitute im Reichsamt für Wirtschaftsausbau aufzubauen. Bis 1945 kam es immerhin noch zur Gründung von 6 solcher Institute innerhalb des Reichsforschungsrates, die dem Zugriff Grauchs entzogen waren. Infolge der Überschätzung seiner eigenen Machtressourcen und der Unterschätzung der gegen ihn gerichteten Bündnisbildung sah sich Grauch daher seit 1943 immer mehr in die Defensive gedrängt. Infolgedessen trat nun auch das Reichsamt als Steuerungsinstanz immer weniger in Erscheinung. Darüber hinaus wurde Grauchs Arbeitskraft durch die zunehmenden Versorgungsprobleme der deutschen Mineralölwirtschaft absorbiert. Gleichzeitig verlor er nun auch die Rückendeckung Görings, der ihm vorwarf, keine wirksamen Maßnahmen zum Schutz der Hydrierwerke ergriffen zu haben. Machtpolitische Auseinandersetzungen mit dem Speerministerium hatten schließlich zur Folge, dass Grauch auch seine allmächtige Kontrollfunktion über die chemische Industrie einbüßte. Ob sein Abstieg der Grund dafür war, dass seine Bedeutung als Forschungskoordinator des Vierjahresplans bislang kaum zur Kenntnis genommen wurde, ist nur zu vermuten. Als er den Amerikanern im Juli 1945 in die Hände fiel, war zumindest ihnen jedoch bereits nach kurzer Zeit klar, dass der ehemalige Leiter der Forschungsbehörde des Vierjahresplans über unschätzbares Wissen zur Entwicklung der deutschen Forschung während der NS-Zeit verfügte. Dies war auch der Grund, warum die Verantwortlichen des Programms Paperclip zwischenzeitlich sogar in Erwägung zogen, Grauch nach Amerika zu holen. Ich komme zu meinem Fazit. Während es im Ersten Weltkrieg erst im Zuge des Hindenburg-Programms 1916 zu umfassenden Maßnahmen kam, die kriegs- und rüstungsrelevante Forschung zu koordinieren, erlebte die Forschung bereits unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erste Mobilisierungsimpulse, denen sich im Zuge des Vierjahresplans und in der nach Helmut Mayr heißen Phase des Bevollmächtigtenwesens um 1940 weitere Mobilisierungsschübe anschlossen. Mit der Vierjahresplanorganisation entstand ein wirtschaftspolitischer Behördenapparat mit dem Ziel, alle Projekte in einem einheitlichen Plan zusammenzufassen. Abgesehen davon, dass die Beauftragung Görings eine zentrale politische Verantwortung definierte, brachte der Vierjahresplan für die Wirtschaftspolitik aber grundsätzlich nichts Neues, da die Autarkisierung als Kriegsvorbereitung schon seit 1934 den Kurs der Regierung bestimmte. Im Unterschied dazu markierte der Vierjahresplan aber für die Wissenschaftspolitik eine wichtige Zäsur, da mit dem Amt für deutsche Rohen Werkstoffe und dem Reichsforschungsrat zentrale Instanzen zur Koordinierung staatlicher und industrieller Forschungseinrichtungen entstanden. Im Gegensatz zur lange Zeit vorherrschenden Auffassung, die natur- und technikwissenschaftliche Forschung sei ein Stiefkind des NS-Systems gewesen, ist also festzuhalten, dass die Verantwortlichen in Staat und Militär lange vor dem Krieg auf die Problemlösungskompetenz der Forschung setzten, um den Ausbau der deutschen Rohstoffwirtschaft sicherzustellen. In dieser Hinsicht unterschieden sie sich nicht nur von den Verantwortlichen der Kriegsrohstoffabteilung im Ersten Weltkrieg, die diesen Weitblick 1914 noch vermissen ließen, sondern widerlegen auch die lange Zeit gängige Lesart, nach der es zu einer Mobilisierung der Forschung erst im Zuge der militärischen Rückschläge im Jahr 1941-42 gekommen sei. Die in der historischen Forschung lange auf Staatsauflösung und Dysfunktionalitäten verengten Perspektiven blendeten aus, dass das NS-Regime gerade während des Krieges ein erstaunliches Mobilisierungspotenzial besaß. Daran hatten Bevollmächtigte, wie etwa Karl Krauch, einen gewichtigen Anteil. Denn diese Sonderinstanzen erwiesen sich eben nicht nur als Zerstörer traditioneller Verwaltungsstrukturen, sondern ebenso auch als ein wesentliches Element ihrer Dynamik. Denn aufbauend auf ihren zum Teil umfassenden Vollmachten mobilisierten sie immer wieder neu gesellschaftliche Energien sowie ökonomische Ressourcen, die dem Gewaltpotenzial des NS-Staates zugute kamen und den Krieg unnötig verlängerten. Wie Rüdiger Hartmann zeigt, spricht vieles dafür, in der Ausgliederung zentraler Verantwortungsbereiche aus der Ministerialverwaltung und in der zunehmenden Personalisierung der Entscheidungsstrukturen zwei Grundmodi nationalsozialistischer Institutionenbildung zu sehen. Das politische System des NS erwies sich nicht nur als hochgradig konkurrenzbasiert, im Staat Hitlers spielten mehr als in anderen Systemen Personen eine zentrale Rolle. So personifizierten einzelne Amtsträger, ganze Ministerien, NS-Organisationen oder eben Kommissariate, die sie nicht nur nach außen repräsentierten, sondern aufgrund zum Teil erheblicher persönlicher Machtbefugnisse auch nach innen maßgeblich prägten. Diese für das NS-System charakteristische Personalisierung der Politik schlug sich in der Verwaltungspraxis des Dritten Reiches vor allem in der Zurückdrängung überpersoneller Amtswege und Verfahrensregeln nieder. Das galt beispielsweise für Karl Krauch, der Instanzenzüge äußerst flexibel nutzte, der staatlichen Wirtschaftsverwaltung teilweise entrissene Vollmachten existenziell ausbaute und eine bisweilen anmaßende Amtsführung ableitete. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dies nur zwangsläufig negative Auswirkungen auf die Funktionalität des NS-Regimes haben musste. Denn mit der Personalisierung der Herrschaftsbeziehungen ging auch eine Informalisierung der Politik einher, die neue Koordinationslagen, Grundlagen und Querverbünde zwischen den Führungseliten eröffnete. Das Ziel des Reichserziehungsministeriums nach einer in seiner Hand liegenden zentralen Forschungssteuerung konnte mit dem Reichsforschungsrat zwar nicht erreicht werden, weil mit den Forschungskomplexen des Vierjahresplans, der Wehrmacht und der einzelnen Ministerien weitere einflussreiche und auf Eigenständigkeit bedachte Verbünde entstanden. Daraus resultierten aber nicht zwangsläufig chaotische Zustände im Wissenschaftsbetrieb, denn wie am Beispiel des RFR und des RWA gezeigt, bildeten sich formelle und informelle Netzwerke heraus, die durchaus tragfähige Kommunikation und Einflussstrukturen jenseits der Regelbürokratie schufen. Diese neuen Mechanismen erlaubten es dem Regime, schneller und flexibler auf anstehende Problemlagen zu reagieren, als dies etwa die zeitraubenden Formalitäten des klassischen Anstaltstaates zuließen. Gerade für die Rüstungswirtschaft vollbrachten institutionsübergreifende Gremien, wie etwa die Arbeitsgemeinschaften des Reichsamtes, erhebliche Koordinationsleistungen, da sie Konkurrenten in zweckrationalen Interessengemeinschaften zusammenführten und so zentrale Effizienzeinbußen kompensierten. Eine zentralisierte Forschungssteuerung aus einer Hand blieb zwar in der Tat ein unverwirkliches Leitbild der NS-Forschungspolitik, doch über die Lenkungsgremien gelang es dem NS-Regime, einen weitgehend funktionierenden Problem- und Wissenstransfer zu organisieren und die polykratischen Säulen der NS-Herrschaft in Beziehung zueinander zu bringen. Es hat demnach den Anschein, dass die Ämtervielfalt der NS-Polykratie das Regime nicht handlungsunfähig und seine Verwaltung nicht per se ineffizient machte. Im Gegenteil, die neuen quasi-staatlichen Kommunikationsforen konnten ebenso auch Leistungsreserven mobilisieren und die Durchsetzung beschleunigter Handlungsabläufe befördern. Es erscheint daher sinnvoll, zukünftigen Forschungen ein offeneres Polykratiemodell zugrunde zu legen, das nicht nur das Gegen-, sondern auch das Miteinander sowie die stabilisierenden und mobilisierenden Wirkungen von Interaktion und Konkurrenz in den Blick nimmt. In dieser Hinsicht bieten auch die jüngsten Forschungen zu Herrschaft und Verwaltung im Nationalsozialismus wichtige Anknüpfungspunkte. Ihre Befunde zur neuen Staatlichkeit des NS haben die Diskussion über die Binnenstruktur und Bewegungsmechanismen der NS-Diktatur neu belebt und gezeigt, dass auch auf dem Weg der kooperativen Konkurrenz eine Erhöhung der Steuerungskapazität unter den Bedingungen des NS-Herrschaftssystems möglich war. Wenn man vor diesem Hintergrund also insgesamt von einer erfolgreichen Forschungspolitik vom Reichsforschungsrat und Reichsamt sprechen kann, muss man sich dennoch immer vor Augen führen, dass der Erfolg von Forschungspolitik als auch von Forschung selbst nicht von den politischen und gesellschaftlichen Kontexten getrennt gesehen werden kann, auf die er sich jeweils bezieht. Vielen Dank.
Sie hörten Sören Flachowski mit seinem Vortrag Die DFG, der Reichsforschungsrat und das Reichsamt für Wirtschaftsausbau als Forschungsbehörden im NS-System. Die Ringvorlesung Forschung im Zeitalter der Extreme findet dienstags um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es am 10. Januar weiter mit Florian Schmalz und seinem Vortrag Die Akademie der Luftfahrtforschung 1936 bis 1945, Ludwig Prandtl und die Nationalsozialistische Musterakademie Hermann Görings. Die Aufzeichnung des Vortrags hören Sie einen Tag später bei uns im Stadtradio auf der 107,1.